Willkommen beim Pflegepapst, der Podcast für die Pflege der Zukunft. Von und mit Marvin Schell. Anders sein, nicht besser machen. Wir räumen auf mit den großen Irrtümern in der Pflegelandschaft Deutschland und reden über den Ist-Zustand, Missstände und konkrete Lösungen.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zum Pflegepapst-Podcast. Ich will nicht sagen, endlich mal wieder, aber schon eine geile Folge in Aussicht. Deswegen lohnt sich dran zu bleiben, weil es in der Pflege, so ist mein Eindruck, auch Unternehmen gibt, die das, was sie sagen, auch umsetzen und auch zu dem stehen, was sie sich vorgenommen haben. Und weil es so schön ist, jemanden dabei auch irgendwie anzuhören, habe ich hier einen ganz besonderen Gast. Vor allen Dingen, wenn man sagt, irgendwie, wir wollen die Sterne erklimmen und das verbinde ich ja mit Vision. Das ist manchmal ein bisschen weit weg. Aber warum gelingt das und wie gelingt das? Das wollen wir gemeinsam rausfinden. Deswegen bin ich sehr froh, dass du mein Gast bist. Herzlich willkommen, Christoph Schubert.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich drauf.
Christoph, bevor wir aber das mit den Sternen, das mit der Vision und mit dem allem, mit dem Hintergrund, warum es eigentlich auch was Geiles in der Pflege gibt, besprechen, wäre es doch ganz nett, wenn du den Gästen schon mal so eine kleine Einführung gibst, in die Zuhörer und Zuhörer, wer du eigentlich bist.
Ja, mache ich sehr, sehr gerne. Ich komme eigentlich gar nicht aus dem Gesundheitswesen. Wenn man mich so vor 10, 15 Jahren mal gefragt hätte, was ich mit Gesundheitswesen zu tun hätte, hätte ich gesagt, eigentlich gar nichts. Ich bin gelernter Marineoffizier, bin zur See gefahren, habe mal Bauingenieurwesen und Umwelttechnik studiert. Ja, und bin dann nach meiner Marinezeit so, ich sag mal, ins Unternehmertum gerutscht, möchte ich fast sagen. Dort aber eher technisch orientiert, aufgrund meines akademischen Hintergrunds war. Erst Berater bei einer größeren Strategieberatung, McKinsey, habe da so mein Handwerkszeug gelernt und war dann im Unternehmertum vornehmlich so in technisch orientierten Unternehmen, so wie Automobilzulieferer, Maschinenbau etc. pp. Warum erzähle ich das? Das wird später dann nochmal eine Rolle spielen. Das sind im Vergleich zu dem, wo wir gerade unterwegs sind, sehr reife Industrien, also mit einem hohen Digitalisierungsgrad und einer hohen Prozesssicherheit. Also eigentlich was ganz anderes. Und ich hatte dann im Laufe der Zeit ein persönliches Erlebnis, wie by the way viele die Pflege anders neu denken wollen. Mhm. Dass ich im näheren Bekanntes- und Freundeskreis eine Situation vorgefunden habe, wo ich sagte, boah, wenn du das mit der Automobilindustrie vergleichst, das muss und kann man besser machen. Und das war so die Geburtsstunde, dass ich dann damals mein erstes Gesundheitsunternehmen gegründet habe, im 2009, 2010, mit einem Fokus auf außerklinische Intensivpflege. Habe dieses Unternehmen, glaube ich, sehr erfolgreich aufgebaut. Der Name des Unternehmens ist Deutsche Fachpflegegruppe. Der eine oder andere Fachhörer mag das vielleicht kennen. Mhm. Habe das Unternehmen verlassen, als wir in dem ersten Schritt einen klassischen Private Equity mit reingenommen haben. Vielleicht zu dem Zeitpunkt noch etwas früh, weil so die Standards immer Themen des Private Equities, glaube ich, zu unserem Bereich, in dem wir unterwegs sind, vielleicht haben wir nachher nochmal Gelegenheit, darüber zu sprechen, aus meiner Sicht nicht direkt passen. Und ich weiß schon ganz gut, was in dem Private Equity Handbuch drinsteht, weil ich so ein paar Seiten habe ich selber mitgeschrieben, vor meiner Zeit zuvor. Und meine Grundempfehlung da ist es erstmal, überschlagt man die ersten 5, 6, 7 Seiten des Private Equity Handbuches in unserem Geschäft. Und auf den Seiten 7 folgende, da finden sich schon auch ein paar ganz coole Sachen, die eben verbindend sein können. Ich bin dann nach meiner Zeit bei der Deutschen Fachpflegegruppe, hatte ich die Gelegenheit, einen 2-jährigen Sabbatical zu nehmen, bin dann da mit meiner Family und meinen damals jung erwachsenen Söhnen mit meinem Segelboot durchs Mittelmeer über den Atlantik gesegelt, habe 7 Monate in der Karibik verbracht und bin wieder zurückgesegelt. Und wie sage ich immer gerne, da hat man viel Zeit, drüber nachzudenken, so, was willst du denn so anstellen? Und daraus ist dann entstanden, ach komm, ich gehe es nochmal an und gründe ein Unternehmen und was letztendlich das ambulante Gesundheitswesen wirklich prägt und gestaltet und habe da in dieses Konzept mal nochmal so alles reinge legt, was ich erfahren durfte, was ich erleben durfte und mein ganzes Know-how. Ja, und das war so die Geburtsstunde der Ayurveda, wo ich gesagt habe, komm, jetzt gehe ich nochmal an und lege da meine komplette Erfahrung, meine komplette Leidenschaft nochmal rein und baue nochmal was auf.
Danke schon mal, Christoph. Also ich habe mega viele Fragen. Ayurveda machen wir auf jeden Fall gleich schön dezidiert. Die erste spontane Frage, bevor wir gleich unsere Linie weitermachen, muss man nicht zur Schule, wenn man durch die Karibik fährt mit dem Segelboot?
Das ist so gewesen, dass mein ältester Sohn hatte gerade Abitur.
Okay.
Boatschooling ist tatsächlich in Bayern nicht möglich, aber wir haben da einen kleinen Kunstgriff gemacht. Mein kleinerer Sohn, der war damals in der 10. Klasse, der war sowieso schon für ein halbes Jahr im Ausland geplant. Und dann hat er einfach das zweite halbe Jahr eine Pause gemacht und ist dann wieder zurückgegangen und hat letztendlich eine Klasse übersprungen. Aber ich glaube, im Lebensmodell für meinen kleinen Sohn oder jüngeren Sohn ist es durch nichts wettzumachen. Also er hat wahrscheinlich ein Jahr verloren, was die Karriereleiter angeht, aber ich glaube, deutlich mehr gewonnen, was das Leben angeht.
Definitiv. Also danke für den Einblick. Das war jetzt meine neugierigste Frage. Ich weiß auch noch, was kommt, deswegen darf ich das auch so wählen, aber unterm Strich wäre das wahrscheinlich nie zur Sprache gekommen. Aber fangen wir mal an. Und zwar erster blöder Vergleich. Industrien sind reifer. Altenhilfe hast du dir aber ausgesucht, wahrscheinlich ja, weil es auch industrielle Pflege mittlerweile gibt. Das verbinde ich insofern damit, dass ich jetzt dich frage, sag mal, wie blickst du auf den Lebensabend? Und das Thema industrielle Pflege, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es natürlich nicht. Aber es ist mein Affront, um zu sagen, ja, es wirkt aber halt eben an vielen Stellen so, oder?
Ja, also warum habe ich das gesagt? Digitalisierung, da sind wir in unserem Gesundheitswesen, ich möchte fast sagen, steinzeitlich.
Ja, richtig.
Und wir haben noch nicht mal das Niveau erreicht, was wir vor 15, 20 Jahren in der Automobilindustrie hatten. Und das hat viel mit Transparenz und Unterstützung zu tun. Und industrielle Pflege finde ich einen sehr harten Begriff, den würde ich in meinen Wortschatz nicht aufnehmen wollen, weil es für mich nicht passt. Also ich nenne lieber den Begriff, wir sind Problemlöser bei Hilfsbedürftigkeit. Und das ist das Thema, dass wenn ein Mensch ein Problem hat, dann möchten wir gerne dieses Problem lösen. Und dieses Problem wird auf absehbare Zeit nicht industriell oder prozessual gelöst werden oder mit Robotern etc. pp. Das sehe ich nicht. Es bleibt ein People's Business, also ein Geschäft, was von Menschen für Menschen gemacht wird. Und diesen Faktor wird man niemals ausnehmen. Kleinen Ausblick in Richtung Digitalisierung. Ja, natürlich erhält das Einzug, aber eher zur Verbesserung der Prozesse, zur Entlastung und mehr Fokussierung, weil es ist ja nicht nur, dass du ein Problem löst, sondern vielleicht sogar noch ein Stückchen mehr durch das Lösen des Problems ein Lächeln zauberst. Und da sage ich, ich habe das ganz gerne, dass unsere Mitarbeiter sind ja auch ein Stück weit Künstler, ja. Und ein Künstler freut sich über Applaus und wir freuen uns auch über mein Lächeln und eine Problemsituation, die man gelöst hat. Deswegen finde ich den Vergleich industrielle Pflege, da schrumpelt es mir ein bisschen.
Ja, ist auch gut so. Ich wollte auch die Gänsehaut hier einmal kurz erzeugen. Ich meine das natürlich gar nicht so, wie ich es gesagt habe, nur die industrielle Pflege zieht ja insofern ein, um den Begriff noch mal einmal kurz zu wärmen, weil irgendwie doch Personalknappheit, große Herausforderungen der Pflege sind wir alles ein bisschen sehr, sehr prozessorientierter denkt, effizient. Digitalisierung, hast du vollkommen recht, ist irgendwie weit weg, so ungefähr. Und das haben wir halt irgendwie jetzt auch genau das gesagt. Wir sehen ja Pflegekräfte, ich bin ja auch Pflegekraft von Hause aus, ja eben Beruf antreten. Da ist irgendwas mit Lächeln, da ist irgendwas mit Mensch, da ist irgendwas mit Miteinander. Auch mal so ein bisschen überlegen, wie kriege ich das jetzt hier gewuppt? Das ist was Künstlerisches, da ist Kreativität. Das ist doch das, warum Pflegekräfte so frustriert sind. Wie blickst du denn auf die Altenhilfe, wenn ich das jetzt nochmal so angereichert habe?
Absolut. Also ich teile deine Meinung zu 100%. Was wir nicht geschafft haben, und das möchte ich gerne schaffen, dass wir Versorgung von hilfsbedürftigen Menschen zeitgemäß gestalten. Und da sind wir leider stehen geblieben. Ich nenne immer gerne das Beispiel, früher war es normal, ich war früher im Internat, da gab es einen 30-Mann-Schlafsaal. Das gleiche Internat heute hat Einzelzimmer und eigene Bäder. Und bis an diesem, oder wir sind früher in den Schurlaub gefahren, da gab es noch eine Dusche auf dem Gang. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das haben wir versäumt, in der Fläche in die Versorgung unserer hilfsbedürftigen Menschen zu bringen. Und wir haben, und das ist leider, wenn den Menschen heute an Versorgung ihrer Oma oder ihrer Mutter denken, da denkt man in erster Linie, muss ich sie jetzt ins Heim abschieben oder muss ich eine illegale osteuropäische Kraft beschäftigen? Und das ist genau das, was ich nicht für richtig halte, das ist genau das, was wir nicht tun, sondern wir machen alles dazwischen. Ja? Also wir wollen Probleme lösen und das in der heutigen Zeit sehr offen und sehr flexibel. Lass mich da vielleicht ein kurzes Beispiel, an dem man das, glaube ich, ganz gut festmachen kann. Hilfsbedürftigkeit fängt in der Regel damit an, ich kann mich nicht mehr alleine versorgen. Also ich kann nicht mehr alleine einkaufen gehen. Aber die Lösung dafür, die ist ja vielfältig. Das kann ein Gehstock sein, ein Rollator, ein E-Scooter. Das kann eine Pflegekraft sein oder eine Betreuungskraft, mit der man gemeinsam einkaufen geht. Das kann jemand sein, der Zutaten mitbringt und man kocht gemeinsam. Oder ich kann jemanden abholen und der ist bei uns in der Tagespflege. Und das am liebsten noch ganz à la carte. Montag so, Dienstag so, Mittwoch so, Donnerstag so, Freitag so. Das ist zeitgemäß. Und eben nicht das Abschieben oder Abdrücken in einer Pflegeeinrichtung. Du hast es vor einem Nebensatz gesagt, Effizienz, Effizienz, Effizienz. Das geht aber auch nur in diesen stationären Einrichtungen. Wenn du es individuell à la carte machst, kannst du das ja gar nicht machen. Weil da gibt es ein Produkt und ein Produkt ist beispielsweise einmal duschen die Woche. Und einmal duschen ist einmal duschen und fertig. Da gibt es keine Effizienzgeschichten. Ja? Deswegen muss man da auch glasklar zwischen zeitgemäßer Versorgung, die messbar, transparent, à la carte ist und dem Oldschool aufbewahren, vergleichbar mit 30 Mann Schlafsaale mit Hanna.
Perfekter Vergleich. Ich glaube, wir haben es verstanden. Ich bohre auch nicht nochmal nach. Wir haben da das gleiche Liedblatt. Es muss zurück, das, was ihr schon geschafft habt, woran ihr arbeitet, irgendwie das People-Business ist und dass eben Probleme von Menschen gelöst werden und dass Pflegekräfte, das wäre so das Nächste, ja irgendwie auch wieder zu alter Stärke vielleicht zurückfinden und nicht wie so vollgepackte Esel da halt eben in solche Prozessabläufe gezwungen werden, wo einmal duschen dann auch, wenn das ausfällt, dann heißt alle 14 Tage einmal duschen. Ne?
Ja.
Vielleicht noch deine persönliche Note, dein Lebensabend. Was stellst du dir darunter vor?
Nee, in erster Linie würde ich mich freuen, wenn ich keine Hilfsbedürftigkeit hätte. Das wünsche ich jetzt in erster Linie mal jedem Menschen, dass er so lange gesund und glücklich leben kann, wie er es möchte. Also ich wünsche mir ein gesundes und glückliches Leben. Wenn ich hilfsbedürftig war, da eine zeitgemäße Versorgung. Ich mache da gerne immer das Beispiel. Und jetzt ist es leider tatsächlich letzte Woche so geschehen. Ich möchte Versorgungsformen entwickeln, wo ich guten Gewissens meine Mutter hingeben kann. Mhm. Das ist so der Maßstab für mich. Und dann deswegen ziehe ich es sogar ein bisschen vor. Und jetzt ist es tatsächlich letzte Woche passiert, dass ich meine Mutter in eine unserer betreuten Wohnen gegeben habe. Oder sie sich dafür entschieden hat, dort eben die Pflege à la carte zu genießen. Und dann, aber so konkret kannst du das gar nicht sagen, meines Erachtens, weil der Lebensabend ist ja sehr individuell. Das vergessen die meisten Leute, dass du das soziale Umfeld und das nähere Umfeld, das musst du mit berücksichtigen. Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich alleine bin oder ob ich ein Paar bin mit noch einem großen Gesundheitsdelta. Also es gibt ja sehr, sehr häufig, dass ein Partner noch super fit ist und Skitouren machen kann oder Radeln gehen kann und der andere schwer pflegebedürftig. Und dafür muss man Probleme lösen mit temporären Angeboten beispielsweise. Ja. Und deswegen, ich kann es gar nicht sagen, weil ich mein soziales Umfeld im Alter nicht kenne. Und für den einen ist vielleicht eine Wohngruppe was Gutes, für den anderen betreutes Wohnen, für den anderen vielleicht eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause. Also das ist genau unser Kern, dass wir es eben individuell auf die Situation bezogen anbieten wollen. Und das würde ich mir auch wünschen, dass ich mir das auch leisten kann. Das müssen wir auch heutzutage.
So, jo, wir wollten ja nicht fachsimpeln. Es gibt natürlich ein paar Knaller, die man jetzt mal so einstreuen konnte, wie stationäre Altenhilfe sich wohl entwickelt und was da so strategische Moves sind. Deswegen bin ich auch so geprägt, davon zu sagen, boah, Vermeidungstaktik irgendwie und bitte Multikomplexangebot. Deswegen steigen wir doch jetzt am besten ein. Ayotanda, Christoph. Was ist Ayotanda?
Die Ayodhanda hat, ich habe es ja vorhin schon gesagt, eine Grund-DNA und oder zwei Grund-DNAs. Die erste Grund-DNA ist, oder DNA, wir sind problemloser bei Hilfsbedürftigkeit. Und das ist der Grund, dass wir unglaublich breit aufgestellt sind, um diese Probleme lösen zu können. Also wir bieten vom Rollator über Orthopädie, über Sanitätshausbedarf, über bis hin zu hochkomplexen medizinischen Versorgungen wie enterale, parenterale Ernährung, Beatmung, Schmerztherapien an, wo übrigens diese beiden Bereiche zusammenkommen, ja, sehr Hilfsmittel- und Therapiemanagement und Gesundheits- und Lebenshilfe, wie wir es nennen, bis hin von Hundgassi gehen, SGB-11-Leistungen, medizinische Behandlung, bis hin zu komplexer medizinischen Behandlung. Und da kommen eben diese beiden Bereiche zusammen, die man oldschool noch Homecare und Pflege nennt. Ich finde die Begriffe nicht richtig, weil das, was wir tun, ist Homecare. Wir kümmern uns um Menschen zu Hause und deren Probleme. Aber das ist der Grund, warum wir so breit gefächert sind mit dem Komplettangebot, weil ich gerne möchte, dass man One-Stop-Shopping, würde man heutzutage sagen. Ich habe ein Problem und die lösen mir das Freitagnachmittag um 16 Uhr und zwar mit allem.
Und das kannst du ja, weil du unabhängig bist, deswegen alles aus einer Hand, ne?
Genau. Flächendeckend noch nicht. Also Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, aber das ist die Vision, an allen Standorten eben alles anbieten zu können. Die zweite DNA, die wir haben, die Menschen sollen so lange wie es geht zu Hause bleiben. Weil da gehören sie hin, da haben sie sich freiwillig für entschieden. Und erst wenn das Hilfsbedürftigkeitsprofil und da kommen wir wieder zu dem Punkt soziales Umfeld, das soziale Umfeld nicht mehr passt, dann bieten wir andere Zuhauses, wie ich immer gerne sage. Und die gibt's eben temporärer Natur, im Sinne Tagespflegen, Kurzzeitpflegen, Verhinderungspflegen oder dann eben durchgängig, abhängig von der sozialen Situation, vom Umfeld auch, muss man sagen, vom Einkommen her. Und da gibt es dann eben die durchgängigen Konzepte von betreutem Wohnen, Apartments, Wohngruppenkonzepte, auf Demenz spezialisierte Wohngruppenkonzepte, übrigens eins meiner Lieblingskonzepte, wenn ich das so sagen darf. Und nur im Einzelfall stationäre Angebote. Also es gibt schon auch Versorgungsformen oder Situationen, wo eine stationäre Unterbringung auch notwendig ist.
Dann biegen wir einmal kurz ab an der Stelle. Warum Demenzwohngruppen? Warum ist das für dich besonders attraktiv?
Weil die Interaktion, ich weiß nicht, wenn du mal Zeit hast, komm uns mal besuchen in einer, wenn du speziell ausgebildetes Personal hast und dort nur Demente unterwegs sind, fehlt die Komponente Fremdschämen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass du also nicht, da macht's nichts, wenn man sich 20 Mal darüber unterhält, ob es jetzt schon Mittagessen gab oder nicht. Und das finde ich, und dadurch entwickelt sich da eine sehr, sehr schöne Atmosphäre und Wärme. Und wenn das gut in offenen Konzepten begleitet und betreut wird, ist das viel, viel besser als so eine Mischfunktion, wo dann doch auch dadurch gewisse Konflikte entstehen können. Deswegen finde ich das spannend und das sind so Wohngruppen, wo zwischen 4 und 8 Menschen zusammenwohnen. Ich sage mir, manchmal ist es so, wenn man schlechte Laune hat, dann geht man da hin und kommt mit guter Laune wieder raus.
Ich habe es mir gerade überlegt, ob ich sagen darf, jetzt hast du mich eingeladen. Ich finde es auch manchmal ein bisschen lustig da halt einfach. Und ich finde, ja, mit dem Spaß darf man da auch dran gehen, die Menschen in ihren Welten auch abzuholen. Manchmal muss man dafür halt auch, ich will nicht sagen albern sein, man ist halt respektvoll immer zur Pflegeperson oder zum Pflegebedürftigen. Aber dass man zumindest halt eben sagt, gut, dann unterhalten wir uns jetzt nochmal das 20. Mal oder wir drehen uns hier mal im Kreis oder wie auch immer. Und wenn das eine Pflegekraft verstanden hat, dann passiert, wie du gerade sagtest, viel Freiheit, da ist kein Fremdschämen, da ist kein Konflikt, da machen wir einfach so, wie das jetzt hier von den Leuten gerade gewünscht ist.
Und sogar, lass mich eine kurze Geschichte erzählen, wir hatten es tatsächlich live, eine ältere Dame, die Balletttänzerin bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin getanzt hat und das tanzte die über Wochen einfach nach. Und hat es so nochmal erzählt und gezeigt und sowas ist doch schön. Und statt jetzt diese alte Dame, die ist wahrscheinlich nicht einordnen kann, dass das vielleicht heute nicht mehr ganz en vogue ist, eben ihr diesen Raum zu geben, dass sie ihre Tanzperformance, die 1A, dann nochmal lief, nochmal fortzuführt. Sowas finde ich schön und das frei nach Helge Schneider, da weitet sich mein Herz zu einem saftigen Steak.
Sehr schön. Finde ich genau richtig. Mag ich auch gerne. Und ich lege noch einen drauf. Ich finde, wenn erzeugt werden kann, dass dementiell verletzte Menschen so abgeholt werden von Pflegepublikum, ich behaupte das jetzt nur, ist der Psychopharmaka-Einsatz halt eben vielleicht ein anderer. Da ist quasi kaputt und Stress und weiß ich nicht führbar ein anderer. Und dann kommt man eben dahin, dass man sagt, ja, macht schon Sinn, so ein Konzept und ausgebildete Pflege.
Ne? Die Lebensqualität ist besser.
Mhm.
Und darum geht es ja am Ende.
Ja, finde ich richtig. Jetzt haben wir verstanden, da ist so ein bisschen alles aus einer Hand und ihr könnt die Probleme an vielen Standorten auch schon ganzheitlich halt eben lösen. Wenn ich jetzt als Pflegefachkraft zum Beispiel zuhöre, worauf bewerbe ich mich denn da eigentlich? Oder was ist denn eigentlich, dass ich werde ausgestattet damit, wir sind Problemlöser bei Hilfsbedürftigkeit. Das kann ich, glaube ich, gut greifen als Pflegekraft. Dann weiß ich eigentlich auch schon, was ich zu tun habe. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Ich suche mir eigentlich wahrscheinlich eine der Arbeitsbereiche aus. Bin ich eher so ein Orthopädie-Typ oder bin ich jetzt eher so jemand aus der Tagespflege oder habe ich Bock auf Demenz und sowas? Und dann kann ich bei euch ja auch switchen oder zumindest divers eingeteilt sein?
Ja, das ist definitiv möglich. Aber es erfordert auch einen bestimmten Charakter. Es ist ein Unterschied. Du weißt es, du bist ja selber eine ausgebildete Pflegekraft. Es ist ein Unterschied, ob du als Fachkraft in einem Krankenhaus beispielsweise arbeitest, wo du direkt Kollegen um dich herum hast und wo du nochmal einen Arzt hast und den du nochmal schnell fragen kannst, oder im anderen Extremfall ganz alleine eine Tour fährst oder ganz alleine einen intensivpflegebedürftigen Patienten zu Hause versorgst. Das auch hier, also die Individualität, die wir für die Versorgung der hilfsbedürftigen Menschen sehen wollen, die zählt natürlich auch für unsere Fachkräfte. Und auch da muss man berücksichtigen, was möchte ich denn? Pflege ist halt nicht gleich Pflegen. Es ist ein Unterschied und das Profil, wie gesagt, bei uns ist was anderes, flexibler, offener, mit mehr Verantwortung. Digitaler möchte ich sagen, aber das ist auch nicht für jeden was. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da muss man halt ein Match finden, wer möchte. Und wir haben auch einige, die versuchen das dann und sagen, boah, ist mir doch lieber, hätte ich gerne eine Interaktion. Und das ist dann das Schöne, das können wir dann schon auch anbieten. Dann sage ich, dann gehst du halt wieder in die Tagespflege, da hast du deine Kollegen und da ist das Profil ein ganz anderes, als wenn du als Intensivkraft zu Hause im häuslichen Umfeld einen Intensivpatienten betraust. Und das ist eben auch das Schöne, die Flexibilität und das Zeitgemäße. Das gehört halt auch auf die Mitarbeiterseite, ist ja vollkommen klar.
Also was mich sehr anspricht, ist, dass Raum besteht, dass Pflegekräfte, das, was sie ja häufig beklagen, jetzt könnte man ein Fass aufmachen, aber was sie zu Recht beklagen, ist, dass vielleicht halt eben verschiedene fachliche Kompetenzen nicht eingebracht werden können. Ich will jetzt nicht wieder den einen Begriff, den wir uns jetzt hier verbieten, dazu sagen, aufwärmen, aber bin ich in sehr harten Abläufen, in denen es darum geht, nur noch irgendwie es hinzukriegen, diesen Frühdienst hinzubekommen, dann ist wenig von dem Gestalterischen da und dann werden diese Kompetenzen nicht abgerufen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass ihr einladet, halt eben Pflegekräfte dafür zu gewinnen, ihr Wissen abzurufen. Und das braucht man, glaube ich, auch dafür, diese Eigenständigkeit. Und da würde ich eine weitere Frage zu stellen, und zwar, wie stehst du denn eigentlich dazu, akademisierte Pflegekräfte? Wie stehst du dazu, dass halt eben wesentlich mehr, Verordnungshoheit bei Pflegekräften entsteht, um einfach wesentlich mehr auf Augenhöhe mit dem Arzt zu sprechen? Das ist doch sicherlich bei euch mehr als möglich, weil genau das ist doch das, was du da so beschrieben hast, oder?
Ich würde an der Ausbildung eigentlich nichts ändern. Mhm. Wir haben toll ausgebildete Fachkräfte und auch im internationalen Vergleich. Das ist, der Beruf ist inzwischen auch gut bezahlt. Ich glaube, da müssen wir nichts ändern. Und ob ich jetzt eine Bachelor-Pflegekraft aus Spanien oder bei uns in einem dreijährigen Ausbildungsberuf bei uns aus Deutschland, da sieht man keinen Unterschied, meines Erachtens. Ja, es geht dann mehr um Leidenschaft und Engagement und das über den Arbeitszyklus auch beibehalten werden kann. Und daran arbeite ich sehr, sehr viel. Was ich glaube, was wir ändern müssen, sind die Anforderungen an die Pflegekräfte, die auch nicht mehr zur Realität passen, müssen wir runtersetzen. Also lass mich als Beispiel nennen, eine Thrombosespritze. Die darf ich bin kein ausgebildeter Pfleger, jedem geben. Wenn meine Nachbarin sagt, komm, gib mir die Thrombosespritze, darf ich machen. Wir als professioneller Pflegedienst dürfen das nicht. Dazu muss eine dreijährig examinierte Pflegekraft anreisen. Im Maßen, und das an diesem greifbaren Beispiel, das kann halt nicht sein. Oder wenn du zum Arzt gehst, darf offiziell nur der Arzt Blut abnehmen. Der kann das ja gar nicht. Ich weiß ja, ob du schon mal vom Arzt Blut abgenommen bekommen
hast. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja.
Ja, das macht die Arzthelferin oder die Pflegekraft um Dimensionen besser. Dürfen wir aber nicht. Und das sind so mal zwei pragmatische Beispiele, dass wir da einmal mal schütteln und überlegen, wer macht denn was.
Ja.
Da sind wir einfach noch zu eingeengt sozusagen.
Definitiv. So ein Atomkraftwerk hat ja auch weniger Anforderungen eigentlich an das, was man so alles erfüllen muss, an Auflagen wahrscheinlich. Und ich finde, Atomkraftwerk steht so vor dieses große Unbekannte, was passiert, das muss ja mega sicher sein. Und dann kommt die Altenhilfe und sagt so, Moment mal, also pass mal auf, ich zeige dir mal, was die Anforderungen sind.
Genau.
Weil dieses Thrombosebeispiel ist eigentlich total irre, deswegen finde ich es auch so hart, gerade im stationären Setting. Wenn man halt eben beim Arbeitsamt irgendwie steht, dann wirst du einfach umgeschult, am besten für die Altenhilfe. Und dann wird dieser Ramschbereich plötzlich aufgemacht, vor dem ihr euch, ich will nicht sagen, schützt, das ist ja nicht die Strategie, aber ihr entwickelt halt eben ein Portfolio, bei dem halt eben wieder sehr viel abgerufen werden kann, wo man sagen muss, ich kann zwar Leute aufnehmen, aber nicht alles passt zu jedem. Und ich finde, im stationären Setting, was wir auch viel betreiben, da hatte mal ein CEO gesagt, von wegen, wir stellen hier jeden warmen Körper ein, so ungefähr. Das ist dann so das Beispiel für Personalmangel gewesen. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Also ich meine, ich behaupte jetzt mal, das spricht doch Pflegekräfte an, was du da so erzeugst.
Absolut. Und das ist auch von Tag 1 an, wir hatten das ja schon gesagt, soll es eine runde, zeitgemäße Geschichte sein. Und das ist, glaube ich, der Fehler. Ich drehe das um. Ich möchte auch nicht von Fachkräftemangel reden. Wir haben ein Angebot und ich möchte gerne, dass dieses Angebot bei uns zu arbeiten auch bekannt ist. Deswegen machen wir viel in Social Media und treten auch nach außen so auf, wie wir auftreten, damit man das sieht, das ist ein modernes, digitales, flexibles Unternehmen. Und das führt dazu, dass wir sehr, sehr viele Bewerbungen bekommen und dadurch glücklicherweise keinen Personalmangel haben, oder wir können uns schon Mitarbeiter aussuchen. Ja? Also wir bekommen fünfstellig Bewerbungen im Jahr.
Brutal.
Das spricht für das Konzept, ist aber auch letztendlich mein Ansatz. Also wir wollen gerne ein sexy Unternehmen sein, und wenn ich das nicht schaffe, von 600.000 plus dreijährig examinierten Pflegekräften in Deutschland 10.000 zu begeistern für unser Konzept, das ist mein Thema. Da darf ich nicht schimpfen oder nicht andere Leute dafür verantwortlich machen. Dann ist offensichtlich das, was wir tun, nicht attraktiv genug.
Christoph, es brennt mir so ein bisschen eine Frage. Und zwar, ich habe es mit so vielen Menschen zu tun, die in Pflegeeinrichtungen halt eben ab Geschäftsführung aufwärts sind, wo ich nicht das höre, was du sagst. Fange ich mal so an. Und trotzdem behaupte ich mal, wenn man eure Zahlen halt eben kennt, dass ihr auch erfolgreich seid, auch finanziell erfolgreich seid. Es muss ja irgendwie vorwärts gehen. Jetzt könnte man ja sagen, warum wird eigentlich, du hast vorhin gesagt, die ersten 5 Seiten PE, die müssen wir jetzt auch hier nicht besprechen, aber warum ist es so in deiner Auffassung, dass sich immer darauf konzentriert wird, alles abzuschneiden, was irgendwie nicht kaufmännisch betrachtet werden kann, um dann Geld zu verdienen und aber eigentlich zu beklagen, ich finde kein Personal, mir schmieren die Buden ab, ich habe das Problem, das und das. Und wieso ist es bei dir so, dass man sagt, sag mal, ist der Typ irre, gibt der eigentlich Geld aus hier für wie die Wohlfahrt so ungefähr und macht das irgendwie hier für eine schwarze Null? Oder warum gelingt es deiner Meinung nach, weil ich möchte über das Thema Führung noch sprechen, warum gelingt es denn deiner Meinung nach, wenn man es anders macht, weil das ist ja auch ein großer Bereich, von dem alle träumen, dass man dann trotzdem erfolgreich sein kann?
Ja, also wenn das Produkt gut ist und gut schmeckt, dann verdienst du damit auch ein Geld.
um das so ganz pragmatisch zu machen. Ja, also das, und das ist der Unterschied. Und ich komme da gleich nochmal auf Komplexität. Und das ist der Grund, dass das, was wir tun, ich glaube, wir sind ja der einzige Anbieter, der das so überhaupt managen kann. Und managen ist dann, glaube ich, genau das Richtige. Lass mich an der Stelle ein kurzes Beispiel machen. Wir nehmen ein 100er stationäres Altenheim. Ja, da hast du am Ende jetzt businesstechnisch, ja, 100 Geschäftsvorfälle im Jahr. Ja, du hast also einen Tagessatz und dann schickst du 100 Rechnungen raus im Monat, kriegst es noch am Monatsanfang das Geld und fertig ist. Wenn du es in Transferleistung 100 Wohnungen in einem betreuten Wohnen, dann hast du 10 Verträge, weil das muss ja alles einzeln sein. Du hast einen Mietvertrag, einen Servicevertrag, Ausbildungsumlagen, SGB 11, SGB 5 und so weiter und so fort. Lass mal merken, damit es einmal einfach wird, 10 mal 10 sind 100. Ja? Und dann hast du noch jeden Tag was anderes, weil samstags ist Duschen, da ist Tablette geben und so weiter und so fort. Das heißt, du hast Minimum 3000 Geschäftsvorfälle. Und das ist die Komplexität, die du managen können musst, ja. Und das mögen viele Leute nicht.
Ja.
Weil, wenn du dann die Analysten sozusagen siehst, die das dann nicht greifen können, dann wird's schwierig. So. Das Ganze kannst du managen, wenn du es gut führst und die Tools dazu hast. Also es muss digital sein, sonst kriegst du das nicht gewuppt. Und ja, wenn du es nicht digital hast, dann hast du diese ganzen digital hast und finanzorientiert machst, dann zwiebelst du die Leute, mach deinen Stundenzettel fertig, sieh zu, dass du deine Überstunden eingetragen hast, damit ich weiß, wie es läuft und so weiter und so fort. Das sind dann alles Folgefehler. Wenn du das aber rausnehmen kannst, weil es automatisch geht,
dann entsteht Raum.
Auf Knopfdruck, dann entsteht Raum und dann entsteht Gefühl, dann hast du Zeit für ein Lächeln nach der Duschzeffen und dann hast du eine gewisse Atmosphäre, die wir kreieren wollen, was wir auch schaffen. Aber wir sind weit davon entfernt, dass das an jedem Standort so ist und alles glückselig und das wäre vermessen, das zu sagen. Aber das ist unsere Philosophie. Und wir arbeiten dran, dass wir das flächendeckend auch hinbekommen. Und irgendwas scheint da ja auch ganz gut zu machen, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind.
Genau, es kommt ja eben, das ist jetzt gerade auch so, das, was hier so mitgenommen werden kann, ist ja eine Haltungsfrage halt eben, die bei euch halt eben schon mal grundsätzlich anders zur Sache halt eben ist. Ne? Also
absolut
managen, Bock auf investieren, zu gucken, wie kann ich es optimieren. Digitalisierung ist in dem Fall nicht, wir sagen, wie kann ich einen Prozessablauf verringern, sondern eher, wie kann ich den Raum für Pflegeprozesse vergrößern, nämlich die ganze, ich sag mal so, bürokratische Scheiße da rausnehme, mit Stundenzettel irgendwas eintragen, vergessen, nachlaufen, nachtragen, Hektik, es ist der 30., wir müssen es zur Kasse schicken.
Heißt nicht, dass wir wirtschaftlich arbeiten wollen, ja, nur es ist am Ende umgedreht, wir wollen unseren Job gut machen und verdienen, wenn wir einen guten Job machen, unser Geld. Und zwar jeder, ja, das dürfen wir auch nicht vergessen. Das sind ja 4000 Mitarbeiter, die auch ihre Hauskredite, ihre Weihnachtsgeschenke kaufen und so. Das darf man auch nicht vergessen, dass es jetzt eben nicht nur die bösen Geschäftsführer und Unternehmer sind, sondern dass man da auch eine Verantwortung hat für viele Menschen und Familien. Und das Zweite ist eine Vertrauenskultur und keine Misstrauenskultur. Das ist ganz, ganz wichtig, weil nochmal die Arbeit am Mitmenschen für Menschen. Und das Menschen, das muss man mögen.
Stimmt, ja.
Mit allen Vor- und Nachteilen.
Ja, stimmt.
Ja, oder im Fachbegriff sagt man, es ist ein Walking Asset Business. Und die Kombination ist, glaube ich, dass du, manchmal komme ich mir vor, wie die Brücke zwischen Welten. Weißt du ein bisschen, was ich damit meine? Also vom Bett bei der Pflege bis hin zu einer Bankenveranstaltung in London. Und das ist neben den Themen, die ich gerade genannt habe, die Hauptherausforderung und da auch ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Beides ist notwendig, wenn du was entwickeln möchtest. Ja, du brauchst ein Geld, ohne Geld geht's nicht.
und ohne Pflege aber auch nicht. Und die Menschen, die mit Leidenschaft haben, das muss eben aus einem Guss sein, weil wenn es nicht aus einem Guss ist, merken es hilfsbedürftige Menschen und es merken die Mitarbeiter. Und dann wird es industriell.
Richtig, um das wieder anzusprechen, richtig. Warum sind eigentlich viele Pflegekräfte bereit, eben nicht bei dir zu arbeiten, sondern gehen eigentlich in diese Strukturen, in denen es in meiner Auffassung halt eben eher anders zugeht, nämlich wo wenig Digitalisierung halt eben den Raum aufmacht, dass halt eben das People-Business funktioniert. Vielleicht was Philosophischeres, aber...
Ja, ich glaube, die Antwort ist vielfältig und auch da individuell. Ja, also ich habe Situationen erlebt, auch im Freundeskreis, wo da gibt es Menschen, die arbeiten super gerne in der Notaufnahme. Ja. Also die Hektik und diese Urgency und wie auch immer Bock drauf haben, ja. Mhm. Und denen ist die ambulante Pflege um Dimensionen zu lahm und zu langweilig. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Und das ändert sich ja sogar noch über Lebenszeit. Also es kann sein, dass du anfängst im Emergency Room, weil du es irgendwie toll und irgendwann möchtest du gerne in der Altenpflege arbeiten und auf der Dachterrasse die Pekekuppe zu leihen. Und alles ist in Ordnung. Also alles hat seine Berechtigung und Rechtfertigung.
Ich will nicht zu fachlich werden, aber so das Thema Cool-Out in der Pflege entsteht ja eigentlich, wenn Pflegekräfte so ein bisschen ihren Purpose verlieren, meines Erachtens nach wegen der Strukturen, von denen du sagst, davon distanziert ihr euch ja. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass man sagt, Mensch, erstens müssen wir natürlich diesen Podcast besser bewerben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man eben auch hört, es gibt noch andere Player auf dem Markt und die Zukunft ist halt eben nicht industrielle Pflege, um den Anfang nochmal aufzugreifen, sondern die Zukunft ist halt eben aufrechtzuerhalten, wofür Pflege eigentlich steht. Und trotzdem gibt es natürlich viele Lebensumstände, die dazu führen, dass Leute ihren Job nicht verändern, aber trotzdem so ein Cool-Out-Stadium halt irgendwas machen. Das ist eigentlich das, was mich so aufregt. Irgendwie denke ich, boah, mit Blick auf den Lebensabend, bin ich safe bei dir von wegen. Wir wünschen allen, möglichst wenig irgendwie Abhängigkeit zu haben. Aber zu wissen, man muss ins Heim, da würde ich sagen, boah, kriege ich aber Gänsehaut.
Ja, absolut. Absolut. Also für mich ist es nichts. Also ich werde nicht ins Heim gehen. Das kann ich für mich persönlich sagen. Wahrscheinlich, weil ich die Kenntnis habe. Und das ist, hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, du musst es natürlich auch wissen, dass es das gibt. Und da, ich möchte sagen, heute kam da gerade die Zahlen raus, wir haben 6 Millionen pflegebedürftige Menschen. Ich würde eine Wette eingehen, dass Minimum 5 Millionen gar nicht wissen, was es alles gibt.
An Angebot, wie man eigentlich...
Genau, weil das ist das, was ich vorhin sagte. Mhm. Oh Gott, und das ist alles so negativ konnotiert, ja. Oh Gott, ich muss jetzt meine Mutter ins Heim abschieben und soll so ganz schlechtes Gewissen, ja. Und oder ich muss eine illegale Polin beschäftigen. Oh Gott, es ist, und es ist schon, wir sind in der Pflege auch etwas zu depressiv, wenn ich das sagen darf.
Perfekt.
Wir machen einen total coolen Job. Wir helfen Menschen und lösen Probleme. Eigentlich muss es total cool sein. Inzwischen werden wir auch noch gut bezahlt. Inzwischen liegt eine 3-jährig examinierte Pflegekraft genau zwischen den spannenden Berufen wie Fluggerätemechaniker oder Mechatroniker. Mhm. Ja, und das müssen wir uns ein bisschen wiedergeben. Ja, also und auch stolz darauf sein, was wir tun und warum wir es tun und dann nicht so in die Depri-Ecke uns drücken lassen oder sie auch selber schüren. Ja.
Danke.
Das machen wir auch mal gerne selber.
Das passiert auch mal genauso, ein bisschen Opferstatus halt zu sein oder zu klagen, hin zum Gestalter. Letzter Punkt, bevor wir hier uns dem Ende nähern. Du hast es die ganze Zeit eigentlich gesagt, wie du glaubst, mit Mitarbeitern umzugehen oder möchtest, wie umgegangen wird. Aber wenn du jetzt nochmal den Führungsstil, ich will nicht sagen bei IOTAN, aber so deine Sicht auf Umgang mit Menschen nochmal so darstellen könntest.
Ja, das Wichtigste ist, also zeitgemäß zu führen. Und wir, ich nenne es immer etwas hochtrabend, Blockchain-Führungskultur. Mhm. Dass wir alle immer die gleichen Informationen haben. Also es gibt kein Hoheitswissen. Jeder kann die gleichen Infos haben und die Gemeinschaft beurteilt, ob etwas richtig oder falsch ist. Mhm.
Wir haben keine oder wenn überhaupt flache Hierarchien. Und die Hierarchien, die wir haben, die sind vorgegeben. Also mit PDL, stellvertretende PDL, Einrichtungsleitung und so weiter und so fort. Ja. Die sind vorgegeben. Und das Ganze braucht eine Vertrauenskultur. Das ist mir eben sehr, sehr wichtig. Das spielt dann alles zusammen, ja, mit Hoheitswissen und nee, ich erzähle nichts. Bei uns ist alles mehr oder weniger transparent, alles digital. Es gibt nur eine Wahrheit und die steht in der Cloud.
Verstanden.
Ja, also wird nicht diskutiert. Also Fieber wurde gemessen, wenn die Temperatur drin steht.
Punkt.
Fertig.
Ja,
verstanden. So, und dann kann man nachschauen, ist Fieber gemessen worden, und ist gemessen worden oder nicht gemessen worden.
Christoph, vielen Dank. Ich bin nach wie vor sehr angetan und habe noch eigentlich sehr viele Fragen hier auf meinem Zettel stehen. Vielleicht abschließend, wenn man das alles jetzt mal durch einen Filter rattern lässt, so dich als Person, der Marineoffizier, zeitgemäße Führung, Multiversorgung von komplexen Herausforderungen, Lächeln ins Gesicht zaubern. So, ich weiß nicht, ob du schon Bücher geschrieben hast, aber du weißt, das könnte ein Buch vielleicht auch sein, halt irgendwie, aber die Abschlussnote von diesem Podcast. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist es eine Auszubildende, es ist vielleicht auch eine Führungskraft, es sind Pflegekräfte, vielleicht auch einfach Menschen, die sich dafür interessieren. Sag mal, was ist denn so deine Note, so mit Blick aufs Leben, natürlich ein bisschen Gesundheitswesen angehaucht? Wir haben viel Verantwortung hier gehört, das ist natürlich prägend für den Pflegepapst, aber was sagst du denn, du hast das letzte Wort?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, auf sich selber zu hören und in sich reinzuhören und auch auf sein Bauchgefühl zu achten. Und nicht irgendetwas hinterherlaufen. Nur weil man Marineoffizier war, muss man nicht sein Leben lang Marineoffizier sein. Und bei mir waren es eigentlich immer Bauchentscheidungen. Das sieht so im Nachhinein alles so stringent und genau aus. Nee, ich sage insbesondere in der auch gesellschaftlich schwierigen Zeit, hört auf euch selber, seid mutig und lernt aus euren Erfahrungen. Das ist so der Grund. Und dann, es gibt für jedes Individuum, jede Situation, gibt es was Tolles und eine Lösung. Davon bin ich überzeugt.
Christoph, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Bedanke mich für dieses wunderbare Schlusswort und auch danke für diese anregende Folge und den Einblick in Ayotanda und deine Lebensphilosophie, auch was für die Welt zu machen, so wie das mal fast steht, auch für die Gesellschaft. Danke, dass du mein Gast gewesen bist.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und für euch heißt es, wenn ihr noch mehr vom Pflegepapst und spannenden Gästen hören wollt, dann folgt mir auf euren Lieblingssozialen Netzwerken und die Folge und weitere Folgen findet ihr selbstverständlich auf Spotify und YouTube und Amazon Music und so weiter und so fort. Tschüss und bis zum nächsten Mal.